Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Auf der molekularen Ebene ist vieles anders als in der Makrowelt, in der wir im Alltag leben. So zeigt auch Wasser in lebenden Zellen überraschende Effekte. Seit langem streiten sich Chemiker darüber, wie Wasser die Bindung darin gelöster Moleküle beeinflusst. Verhalten Wassermoleküle sich als neutrales Medium oder verstärken sie nicht vielmehr die Bindekräfte der darin gelösten Moleküle? Forschenden des Karlsruher Instituts für Technologie ist es jetzt in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe an der Constructor University in Bremen gelungen, diese nicht nur für die Biochemie wichtige Grundsatzfrage zu entscheiden. Durch die Simulation molekularer Vorgänge in standardisierten Lösungen konnten sie zeigen, dass die Zellbindung einer in Wasser gelösten Wirksubstanz durch den hydrophoben, das heißt den wasserabweisenden Effekt, aktiv verstärkt wird. Das Ergebnis einer bahnbrechenden Grundlagenforschung, die neue Wege für die Entwicklung von Medikamenten und Sensoren eröffnet.
Also erstmal gibt es einen Unterschied, ob sich Wasser eben so bewegen und anordnen kann, wie ich das gerne möchte. Das wäre jetzt der Fall vielleicht in einem See, aber auch in einem Glas von Wasser und alles, was wir eigentlich makroskopisch mit unseren Augen noch sehen können. Und dann gibt es eben diese Nanowelt. Auf dieser sind die Bedingungen dann ganz andere. Dort möchte Wasser, was ja so aus einzelnen Molekülen besteht, dass jedes von diesen einzelnen Wassermolekülen auch glücklich ist. Und dafür ist es wichtig, dass jedes von diesen Wassermolekülen Bindungspartner findet. Also Wassermoleküle, die haben diese ganz besonderen Eigenschaften. Die können sowohl quasi ihre Fühler ausstrecken zu anderen Wassermolekülen, als auch quasi dann diese Fühler an sich ziehen. Das nennt man Wasserstoffbrückenbindungen. Und jedes Wassermolekül würde gerne so 3 bis 4 im Schnitt in der flüssigen Phase ausbilden.
Man irrt sich voran, ist der leidenschaftliche wissenschaftliche Imperativ, dem sich Dr. Frank Biedermann verschrieben hat. Er arbeitet als Gruppenleiter am Institut für Nanotechnologie des Karlsruher Instituts für Technologie. Lange Zeit galt für den wissenschaftlichen Mainstream in der Chemie, dass Wassermoleküle einfach nur neutral beiseite weichen, wenn sich darin befindliche andere Moleküle aneinander binden wollen. Seine Forschungen zeigen nun, dass da energetisch sehr viel mehr geschieht. Wassermoleküle sind bildlich gesprochen unglücklich, wenn sie in engen, sogenannten molekularen Taschen eingesperrt sind.
Proteine sind eben große Moleküle, die sehen halt nicht aus wie eine Kugel oder ein Ball, sondern die haben kleine Einstülpungen oder sind ganz und gar eingestülpt und verbeult. Und was uns besonders interessiert, sind eben solche Einstülpungen. In diesen Einstülpungen könnte jetzt Wasser an sich auch reinfließen und macht es auch. Auf der molekularen Ebene will man eigentlich selten irgendwie einen Freiraum lassen, ein Vakuum lassen, das ist eigentlich schlecht. Das ist gegen die Naturgesetze quasi, oder anders gesagt, die Entropie sollte sich erhöhen, sagt man, also die Unordnung im Endeffekt, und deswegen den ganzen möglichen Platz quasi irgendwie verwenden, und da sollten Moleküle auch mal diesen Platz besuchen können. Und im Falle von solchen Taschen ist eben das Problem, dass wenn die Wassermoleküle da reingehen, das können die auch tun, die passen dann, also wenn sie noch von der Größe her reinpassen, dann haben sie aber oft keine Möglichkeit mehr, ihre Bindungspartner, also die anderen Wassermoleküle, mitzunehmen. Das heißt, wir haben vielleicht Situationen, wo 2, 3 Wassermoleküle alleine drin sind, würden aber gerne immer jeweils 3 bis 4 Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden. Und das können sie halt nicht. Und das ist also eine Situation, die für diese Wassermoleküle sehr ungünstig wäre. Außer das Protein oder die andere Nanotasche ist eben so nett und bietet eben auch diese Bindungspartner von sich aus an. Solche Moleküle, die eben mit Wasser interagieren, wasserlöslich sind, die, auch wenn die quasi im Inneren dieser Taschen wären oder als Teil des Proteins, würden eben dafür sorgen, dass Wassermoleküle sich doch glücklich fühlen und da auch gerne reingehen. Das sind die Beispiele, die in unserer Forschung weniger interessant sind, weil in solchen Taschen sind Wassermoleküle gut gebunden und die bleiben da auch gerne drin. Was uns mehr interessiert, ist der gegenteilige Effekt. Solche Strukturen wo eben auch solche Hohlräume da sind, die aber eben die Wassermoleküle nicht stabilisieren können. Und wenn nun aber etwas im Angebot ist, was auch in diesen Hohlraum reingehen kann, was nicht Wasser ist und was jetzt nicht solche Ansprüche hat, also ein bisschen pflegeleichter, also ein Molekül, was nicht solche Bindungswechselwirkungen eingehen muss, dann ist es natürlich eine tolle Situation. Dieses geht in diesen Hohlraum rein und die Wassermoleküle können in dem Moment dann rausströmen und ihre Situation verbessern.
Die auf diese Weise in wasserabweisenden molekularen Taschen eingeschlossenen Wassermoleküle befinden sich danach in einem hochenergetischen Zustand.
Also für einen Teilchenphysiker wäre jetzt hochenergetisch was ganz anderes, als was wir darunter verstehen. Es ist jetzt nicht so, dass dieses Wasser jetzt irgendwie durch einen Beschleuniger gelaufen ist und irgendwie leuchtet oder ähnliche Sachen, die man sich vielleicht runter vorstellt als Laie. Hier geht es einfach um einen Referenzvergleich. Wie wäre, wenn wir die Energie aufteilen pro Molekül, die Situation, wenn Wasser noch in einem Wasserglas wäre, also in dieser großen makroskopischen Umgebung, wir nennen das immer die Bulkphase, wenn das Wasser in dem Idealzustand wäre, versus in diesen Hohlräumen, wo es eingesperrt ist und quasi nicht seinen Idealzustand annehmen konnte. Wenn man das beides vergleicht, dann stellt man halt fest, dieses eingesperrte Wasser ist also pro Molekül höher energetisch. Das heißt, wenn ich es freisetzen würde, bekomme ich Energie, was dann eine Triebkraft ist. Sie können sich das vielleicht wie eine gespannte Feder vorstellen. Die Wassermoleküle, die in dem Hohlraum drin sind, sind in diesem gespannten Zustand. Und dann, wenn ich den Trigger loslasse, können sie rausströmen und setzen die Energie frei. Das Energetische entsteht durch die Einengung, weil eben die Wassermoleküle nicht in der Lage sind, die 3-4 Wasserstoffbrückenbindungen auszubilden. Sie können vielleicht im Schnitt 2-3 ausbilden. Vielleicht müssen sie sich dann noch besonders anstrengen, besonders genau anordnen und diese Anordnung halten, was dann aus anderen natürlichen Prinzipien wieder ungünstig wäre. Wenn dann aber ein anderes Molekül eindringt, was nicht diese Ansprüche hat und in diesem Hohlraum ist, dieser Hohlraum damit auch nicht mehr frei ist, dann können die Wassermoleküle rausströmen. Und jetzt ist das Besondere natürlich, die strömen nicht nur raus, die bilden dann eben die neuen Kontakte mit diesem See von Wasser oder diesem Wasserglas und so weiter, was um sie drumherum ist, also mit den vielen Wassermolekülen.
Die hochenergetische Aufladung des in den molekularen Taschen eingeengten Wassers wirkt sich nach den Erkenntnissen der Arbeitsgruppe um Dr. Biedermann auch auf die Bindung der eindringenden Moleküle untereinander beziehungsweise auf die Bindung eines Wirkstoffs mit der molekularen Tasche selbst aus. Das wurde bisher vom wissenschaftlichen Mainstream in der Chemie bestritten.
Das ist vielleicht auch das, was wir als Menschen, was uns immer so passiert. Wir sehen etwas passiert und wir denken, dafür gibt es einen offensichtlichen Grund, wie wir das gerade so beobachten. Also wir sehen, ein Molekül geht in eine andere Tasche rein, dann denken wir als erstes, das ist bestimmt, weil das Molekül und die Tasche miteinander interagieren. Und da gibt es auch einen Haufen von Möglichkeiten, wie die interagieren können. Gibt es natürlich etablierte Wechselwirkungen, die möchte ich jetzt nicht alle aufzählen, aber das ist also alles im Rahmen des Möglichen und die treten auch auf. Also auf der einen Seite, wenn wir das jetzt ganz im Kontext, wir wären im Weltraum und wir würden sehen, wie zwei Moleküle aufeinander stoßen, würden wir genau das auch beobachten. Die Moleküle bleiben aneinander kleben, wenn sie nicht hohe thermische Energie hatten. Warum? Weil eben neue Wechselwirkungen ausgebildet wurden. Das ist so die klassische Sicht auf die Dinge. Wenn wir jetzt aber in Lösung sind, haben wir eben halt das Problem, dass Wassermoleküle auch da sind. Löslichkeit heißt also, die Verbindung möchte auch mit Wassermolekülen eine Interaktion eingehen. Und Sie können sich das vorstellen, wenn eine Verbindung lieber mit Wassermolekülen interagiert, ist natürlich kein Raum mehr für jemanden anderen auch noch damit zu interagieren. Das heißt, klassischerweise, wenn Sie zwei Moleküle zusammenbringen, müssen auf jeden Fall ein paar Wassermoleküle überredet werden, diese Oberfläche zu verlassen, damit dann die anderen beiden Moleküle miteinander interagieren. Und jetzt ist das Interessante, dass Wasser eben solche besonderen Eigenschaften hat, dass es viele Moleküle solvertisieren kann, also das heißt mit denen interagiert. Das heißt, es geht auch ungern weg und es sind natürlich auch viel mehr Wassermoleküle da als die Bindungspartner. Ja, wir sind hier je nachdem in Größenordnungen von Tausenden, Hunderttausenden, Millionen Überschuss. Das heißt also, es ist an sich inhärent immer ungünstig, diese Wassermoleküle zu überreden, wegzugehen. Daher ist die Bindung in Lösung, sagen wir, oft schwächer als die zum Beispiel in Gas war, als die im Weltraum. Im Weltraum müssen wir nicht diese Energie aufwenden, um diese Wassermoleküle wegzuschieben. im Bereich dieser Hohlräume und Hohltaschen ist nun das Besondere, dass hier auf einmal diese Energie, diese Moleküle zu überreden, die Wassermoleküle aus dieser Hohltasche rauszugehen, gar nicht mehr so groß und gar nicht mehr so entscheidend ist. Warum? Weil die wollten da sowieso nicht so gerne drin sein. Die wären eigentlich lieber bei ihren anderen Wassermolekülen in der schönen Phase, durften aber nicht, weil irgendjemand musste ja in den Hohlraum reingehen. Und das ist also quasi eine andere Sicht. Das Besondere an Hohlräumen ist also, sie können sie relativ einfach die Wassermoleküle rausschieben, ohne dass die Hohlräume vorher schon trocken sein mussten. Die waren schon nass, Wasser ist da, aber sie müssen nicht ganz so viel Energie aufwenden, um die Wassermoleküle zu entfernen.
Diese Einsichten erlauben es jetzt, ein optimiertes Design für biochemische Wirkstoffe zu entwickeln, das die zusätzliche Energie des hydrophoben, wasserabweisenden Effekts nutzt.
Im Prinzip kann sich ein bisschen wie ein Schlüsselschloss vorstellen. Also diese Wirkstoffhohlräume sind halt recht unregulär, wie so ein Höhlengang, stellen Sie sich vielleicht so vor. Und jetzt versuchen Sie, einen Höhlengang möglichst auszufüllen. Nicht ganz, aber so, dass Sie auch dann jede von der Verzweigung reinkommen. Und das können Sie molekular machen, indem Sie dann quasi weitere Atome anbauen an Ihr Molekül. Man nennt das vielleicht Methylgruppen oder ähnliche andere funktionelle Gruppen. Also Sie können sich das auf dem Computer anschauen, wie muss mein Molekül aussehen, welche Verzweigung muss das Molekül haben, damit es eben die Verzweigung des Höhlensystems gut ausfüllen kann. Aber, und das ist das Entscheidende, das macht nur dann Sinn, wenn meine Verzweigung im Höhlensystem auch Wassermoleküle hatte. Es gab vielleicht auch welche, die trocken waren. Da brauchen Sie dann keinen Ast reinlegen. Oder es gab vielleicht auch besondere Verzweigungen, die waren nicht trocken, da waren aber Wassermoleküle drin, die waren so stark gebunden, diese war in einer besonderen Situation, weil das Enzym oder das Protein quasi diese binden möchte, die wollen Sie auch nicht anfassen. Die sollen dann auch bleiben. Ja, das ist also quasi das Prinzip, was schon von einer Forschungsgruppe mindestens verwendet wurde, ich denke aber noch zu wenig Beachtung hatte. Und auf der anderen Seite, wenn Sie beliebiges Biochemie oder auch Chemie-Lehrbuch aufschlagen, also auch die Sachen, die wir quasi unserer neuen Generation jetzt wieder beibringen, werden Sie dieses Konzept dieser effektiven Wasserfreisetzung überhaupt nicht finden. Sie werden quasi das gegenteiligen Effekt finden. Sie werden eine Beschreibung finden, was ist der, wir nennen das hydrophobe Effekt, diese Wasserfreisetzung. Und diese wird behaupten, die ist normalerweise entropischer Natur, also entropisch was mit Unordnung zu tun und nicht was mit Wärmesignatur, nicht enthalpischer Natur. Und noch viel schlimmer, die Bücher werden behaupten, dass diese hydrophoben Effekte normalerweise relativ schwach sind. Das heißt, wenn Sie so vorgebildet an ein Design rangehen, dann denken Sie an alles Mögliche erstmal, aber nicht an die Freisetzung von Wassermolekülen, wenn Sie ein Design aufbauen. Was halt eben schade ist, weil es vielleicht die einfachste oder die effektivste Möglichkeit ist, bessere Rezeptoren aufzubauen oder vielleicht auch bessere Materialien. Also deswegen sind wir dann auch froh, dass das quasi jetzt mehr und mehr in der Community akzeptiert wird. Zu meinem Wissen jetzt auch schon in einem Lehrbuch auch so dargestellt wird, dass es eben diesen besonderen Effekt dieser Hohlraumwassermoleküle eben zu berücksichtigen gilt oder dass man den noch besonders ausnutzen sollte und dann eben vielleicht die nächsten Generationen eben auch mit diesem Wissen im Köcher besser auf die Jagd gehen können.
Die Entdeckung dieser energetischen Aufladung von eingeschlossenen Wassermolekülen steht am Ende eines langen und steinigen Weges der Grundlagenforschung.
Vor 15 Jahren habe ich damit angefangen, solche Verbindungen zu untersuchen, als ich noch promoviert habe. In der Arbeitsgruppe wollten wir eben solche Wirt-Gast-Verbindungen verwenden, um Materialien aufzubauen. Wirt- und Gastmoleküle ist eine Terminologie, die eigentlich das Offensichtliche beschreiben soll. Das eine ist das größere Molekül, das nennen wir oft den Wirt. Und dann ist das Gastmolekül das kleinere Molekül, das irgendwie mit diesem Wirt interagiert und da reingeht. Dass zum Beispiel, wenn man jetzt eine Einheit hat und eine andere, die binden aneinander, dann können wir jetzt zum Beispiel verschiedene Polymerketten aneinander bringen und damit eine neue Plastik aufbauen, die selbst heilend ist oder auch sich an Umgebungen anpassen kann. Und Teil dieser Aufgabe, die ich auch hatte, war eben auch diese Bindungsstärken von verschiedenen solchen Wirt-Gast-Paaren zu messen. Damit fing das an. Aus der Messung stellten sich dann interessante Beobachtungen heraus, die eben nicht dem so entsprachen, was wir eigentlich erwartet hatten. Also wir hatten erwartet, dass Moleküle, die quasi, wenn Wirt und Gas sich auf dem Papier eigentlich lieber mögen müssten und die das auch in der Gasphase, also im Weltraum, tun würden, das hatten wir auch gesehen, also in analogen Experimenten, also dass solche Kombinationen, die eigentlich gerne miteinander interagieren, dann auf einmal in dem, wofür das für uns relevant war, in der wässrigen Lösung, da wo der Natur quasi stattfindet, unser Körper ist ja auch quasi eine wässrige Lösung, dass die sich da nicht so verhalten haben, wie wir das eigentlich erwartet hatten. Die Trends teilweise umgekehrt waren. Dass teilweise der, der am stärksten in der Gasphase sich miteinander interagiert hat, Wirt-Gastpaar, der schwächste war in Lösung und umgekehrt. Und dann kann man systematisch das dann untersuchen. Ja, man geht dann quasi vom Experiment aus, macht mehr Experimente, variiert zum Beispiel den Gast.
Dr. Biedermann machte sich gemeinsam mit seinem Mentor Professor Werner Nau von der Constructor University in Bremen auf die Suche nach einer Erklärung für dieses unerwartete Verhalten eingeschlossener Wassermoleküle.
Über die Jahre hatten wir uns immer die Frage gestellt, wie können wir den ultimativen Beweis finden? Denn was ich Ihnen am Anfang beschrieben habe mit den Experimenten, dass wir in Lösungen besondere Verhältnisse sehen, wurde von vielen in der Literatur auch akzeptiert, also die Experimente sowieso, aber auch die Interpretation, dass es da diese besonderen Wassermoleküle gibt, dass eben diese Freisetzung der Wassermoleküle eben sich energetisch in dieser hohen Signatur, in der hohen Bindungswärme, die wir in den Experimenten bekommen, darstellt. Aber es gab eben auch Kritik. Es gab auch Leute, die weiterhin gesagt haben, das glauben wir nicht, wir glauben weiterhin, es hängt einfach nur damit zusammen, dass Wirt und Gast eben selber direkt diese Bindung aufbauen wollen. Was wir postulieren mit diesen hochenergetischen Wassermolekülen, das würde gegen die physikalischen Grundprinzipien verstoßen. Und über die Jahre haben wir das uns halt überlegt, was könnten wir machen? Und wir sind halt dann zu dem Schluss gekommen, dass wir quasi experimentell vielleicht mit unserem Latein da ans Ende kommen, weil die Natur ist halt extrem komplex. Also wir haben eben nicht nur diese Wassermoleküle und diesen Effekt, den wir untersuchen wollen, sondern eben gleichzeitig alle anderen möglichen Anziehungs- und Abstoßungskräfte zwischen dem Wirt und dem Gast. Und das können wir auch experimentell eben nicht ändern. Und dann sind wir auf die Idee eben gekommen, über Gedankenexperimente.
So war der Gedanke geboren, mit einer Computersimulation ein ideales, in der Natur so nicht vorkommendes System nachzubilden.
Ein Gastmolekül, das nicht irgendeine komische Form hat, sondern eine Kugelform, dadurch einfach zu beschreiben ist und dass sich auch wie eine ideale Kugel verhält. Sobald man an die Oberfläche kommt, wird man abgestoßen, aber alles in der Nähe davon ist vollkommen egal. Also es interagiert quasi nicht mit den Wassermolekülen und es interagiert auch nicht mit dem Wirtmolekül. Also wir konnten damit uns erstmal als Gedankenexperiment vorstellen, was passiert eigentlich, wenn wir ein System untersuchen, wo wir per Definition ausschließen, dass sich Wirt und Gast miteinander anziehen? Dann ist ja die Kritik, die man sonst immer bekam, das ist alles, weil Wirt und Gast gerne miteinander agieren, ist von dem Gedankenexperiment ausgeschlossen. Dann war die Frage, wenn wir so ein System aufbauen könnten, wie würde sich das denn dann verhalten? Da haben wir dann mit Mike Gilson in Kalifornien einen Experten gefunden, der eben diese Sachen dann eben umsetzen konnte, dass sich Computer das Experiment ausführen kann. Das Fazit war, dass eben selbst Moleküle, die per Definition sich nicht miteinander interagieren, sich nicht anziehen, nicht abstoßen, sich nicht sehen in dem Sinne, trotzdem lieber miteinander in der Nähe verbleiben, wenn sie in einer Umgebung von Wassermolekülen sind, weil eben dadurch die Wassermoleküle aus dem Hohlraum endlich freigesetzt werden können und sich anderweitig besser binden können.
Mit verfeinerten Methoden der Kalorimetrie lässt sich jetzt das hochenergetische Wasser auch experimentell nachweisen.
Kalorimetrie ist, sie messen eine Wärme. Dafür nimmt man zum Beispiel eine Menge von einem Nahrungsmittel und verbrennt die einfach. Und verbrennt die quasi vollständig zu Kohlendioxid und Wasser, wie das vielleicht unser Körper auch machen würde. Und dann kann man halt sehen, wie viel Energie bekomme ich darüber. Das ist eine Kalorie. Die Instrumentarien, die wir für solche Sachen haben, sind jetzt nicht mehr ähnlich zu dem, wir verbrennen hier einfach was und gucken uns die Energieform an, sondern wir geben schrittweise über eine Maschine immer wieder einen Tropfen von unserer, zum Beispiel Gastlösung, zu einer Lösung von dem Wirt. Dann mischen wir das und die Maschine quasi mischt das und misst gleichzeitig, wie viel Wärme entsteht. Und dann tut sie das wieder und wieder. Und das Besondere, Sie können sich das am Anfang vorstellen, am Anfang haben Sie noch viel von den Wirtmolekülen da und Sie titrieren Gast rein. Da wird dann auch gleich alles gebunden, entsteht viel Wärme. Und wenn Sie das öfter machen, kommen Sie irgendwann an den Punkt an, da sind fast keine Wirtmoleküle mehr über. Dann kann auch nicht mehr so viel Wärme entstehen. Und je öfter, desto weniger Wärme kriegen Sie. Und dann haben Sie so eine Art Kurve mit diesen verschiedenen Punkten und die finden Sie dann an ein mathematisches Modell. Und aus diesem mathematischen Modell bekommen Sie dann eben diese Kenneinheiten, also wir nennen die Enthalpie, Entropie, freie Energie. Das sind diese drei Kenngrößen, die wir uns dann angucken.
Die Natur macht sich diesen Effekt zunutze, denn er führt zu sehr starken Bindungen. Für die Optimierung der Wirksamkeit von Medikamenten beispielsweise kann das jetzt auch der Mensch einsetzen.
Sie können sich sowas vorstellen wie Antibiotika und so weiter. Wenn die in eine Kavität oder einen Proteinhohlraum binden, dass diese die Wassermoleküle effektiv verdrängen müssen. Also nicht nur die Frage, wie die traditionelle Wirkstoffdesign, wie kann ich wieder die direkte Wechselwirkung Wirkstoff mit dem Protein verbessern, sondern auch die Frage, was für Wassermoleküle sind denn in der Kavität schon vorher drin und wie kann ich meinen Wirkstoff so ausbauen, dass möglichst alle von denen rausgekickt werden, in der Hoffnung, dass dadurch die Affinität eben besser wird, weil ich die Energie mitnehme durch das Rausschmeißen dieser hochenergetischen Wassermoleküle.
Dabei betont Dr. Biedermann, dass die Entdeckung der energetisch aufgeladenen Wassermoleküle absolut nichts zu tun hat mit den esoterischen Diskursen über Wasser, das angeblich über ein eigenes Gedächtnis verfüge.
Obwohl ich allgemein der Meinung bin, dass es sicher auch Sachen jenseits der Schulmedizin geben kann, die relevant sind, halte ich von solchen Hokuspokus wie Wasser hat noch eine Struktur und eine Erinnerung, was es früher mal gemacht hat. Davon halte ich nichts. Dafür sprechen keine von irgendwelchen Experimenten aus den Naturwissenschaften, die mir bekannt wären. Das wäre für uns auch experimentell dann zum Beispiel sehr komisch, wenn sich das Wasser erinnern könnte, was es früher gemacht hat, könnten wir keine reproduzierbaren Experimente machen. Das heißt, wir würden verschiedene Wasser aus dem Wasserhahn nehmen oder aus unseren Flaschen an verschiedenen Tagen, dann würden wir ja auf einmal verschiedene Resultate bekommen. Also für uns verhält sich Wasser quasi immer wie Wasser. Es kommt nur auf die Umgebung an, in dem es im Moment ist, nicht was es früher gemacht hat.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.